NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. April 1785. Der Geburtstag der Schriftstellerin Bettine von Arnim.
Zwölf Jahre ist Bettine, als sie sich nach sehr langer Zeit zum ersten Mal wieder im Spiegel sieht. Umrahmt von ihren Schwestern und der Großmutter. Ein fremdes Mädchen blickt sie an.
Ich erkannte alle, aber die eine nicht. Mit feurigen Augen, glühenden Wangen, mit schwarzem, fein gekräuselten Haar.
Im Kloster, in dem sie seit dem Tod ihrer Mutter vier Jahre gelebt hat, gab es keine Spiegel. Nun also entdeckt Bettine sich selbst und ist entzückt.
Ich kenne sie nicht, aber mein Herz schlägt ihr entgegen. Ein solches Gesicht habe ich schon im Traum geliebt. In diesem Blick liegt etwas, was mich zu Tränen bewegt. Diesem Wesen muss ich nachgehen. Ich muss ihr Treue und Glauben zusagen.
Das ist eine typische Bettine-Geschichte.
Professor Wolfgang Bunzel, Leiter der Brentano-Abteilung im Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt.
Sie ist so gut erfunden, dass wir alle ihr eigentlich Glauben schenken möchten. Aber im Grunde ist sie auch so etwas wie eine allegorische Miniatur.
Für den Literaturwissenschaftler ist Bettine von Arnim, geborene Brentano, alles andere als eine zuverlässige Chronistin.
Sie nimmt sich bei den späteren Erinnerungen an ihre Kinder- und Jugendzeit sämtliche gestalterischen Freiheiten. Das heißt, diese Geschichten sind wunderbar und haben irgendwo ihre innere Wahrheit oder Wahrhaftigkeit. Ob das buchstabengetreu genauso zutrifft, da müssen wir, glaube ich, heute ein großes Fragezeichen dahinter setzen.
Die innere Wahrheit der Spiegelgeschichte liegt nicht zuletzt darin, dass Bettine über ein grandioses Selbstvertrauen verfügt. Sie ist völlig von sich überzeugt. Zweifel oder Ängste sind ihr fremd. Über Konventionen setzt sie sich unbekümmert hinweg.
Wär ich schon so, wie es in mir werden will, dann ritt ich stehend auf zwei Gollen und sprenge dazu durch den Reif.
Damit hat sie sich nicht nur Freunde gemacht. Man hat sie als Nervensäge, Skandalnudel oder Schwätzerin abgetan. Viele Zeitgenossen sind aber auch von dieser schillernden Schwärmerin bezaubert. Wie der Schriftsteller Karl August von Hagen von Ense.
Häufen Sie Widersprüche auf Widersprüche Berge hoch, überschütten Sie alles mit Blumen, lassen Sie Funken und Blitze herausleuchten und nennen Sie es Bettina.
Schon die Zeitgenossen haben das Quecksilbrige ihres Wesens benannt. Das heißt, sie ist eine ungeheuer lebendige, flexible Person und eben auch in allen Kunstgattungen tätig, ein bisschen wie ein Universaltalent.
Die Romantikerin Bettine von Arnim schreibt, singt, komponiert und zeichnet. Daneben ist sie eine leidenschaftliche Kämpferin für Gleichheit und Gerechtigkeit. Unermüdlich setzt sie sich für Minderheiten und verfolgte Demokraten ein, für unterdrückte Völker oder die Armen vor den Toren Berlins. Sie will nichts weniger als die Welt umwälzen.
Insofern ist sie eine wirklich in ihrer Art und Weise völlig einzigartige Person des 19. Jahrhunderts, die uns eine Ahnung gibt, was alles möglich gewesen wäre.
Elisabeth Brentano fällt schon als Kind aus dem Rahmen. Sie ist nicht so brav wie ihre vielen Schwestern in der reichen Frankfurter Kaufmannsfamilie. Mutter Maximiliane, eine Jugendliebe Goethes, stirbt früh. Bettines Vater, der aus Italien stammt, heiratet wieder und steckt seine vier jüngsten Töchter ins Klosterinternat. Nach seinem Tod kommt die Zwölfjährige zur Großmutter, der Schriftstellerin Sophie von La Roche.
Ein Kontrastprogramm zu dieser klösterlichen Erziehung, weil Sophie von La Roche protestantisch geprägt war. Sie war eine Netzwerkerin, die im Grunde über ein breites Netz von Personen verfügte, die bei ihr ein- und ausgingen.
So trifft Bettine schon früh viele prominente Zeitgenossen. Erst jetzt lernt sie auch ihren Bruder Clemens richtig kennen, der wie sie ein schwarzes Schaf der Familie ist. Der literaturbegeisterte 20-Jährige wird zur wichtigsten Bezugsperson.
Er gibt ihr wesentliche Texte zur Lektüre, darunter Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre. Und dort entdeckt Bettine eine Figur, die für sie eine Lebensfigur wird, nämlich die Figur der Mignon.
Bettine ist so fasziniert von dem rätselhaften Kind, dass sie versucht, es nachzuahmen. Noch als junge Frau wirbelt sie wie ein Irrwisch durch die Zimmer, kauert unter Tischen, klettert auf Bäume, setzt sich ganz ungeniert berühmten Männern auf den Schoß. Ihr Musiklehrer Alois Bieler erinnert sich an ihre ungewöhnliche Erscheinung.
Von kleiner, zarter und höchst symmetrischer Gestalt, mit blassem, klarem Teint, unergründlich dunklen Augen und einem Reichtum langer, schwarzer Locken, schien sie wirklich die ins Leben getretene Mignon oder das Original dazu gewesen zu sein.
Als Bettina auf dem Dachboden der Großmutter Briefe des jungen Goethe findet, in denen er von ihrer Mutter schwärmt, ist sie völlig elektrisiert. Der Dichter wird ihr Abgott, den sie glühend verehrt. Sie freundet sich mit Goethes Mutter in Frankfurt an und erreicht schließlich, dass sie den fast 60-jährigen Geheimrat in Weimar besuchen darf. Goethe empfängt die 22-Jährige freundlich. Schließlich bringt sie ihm Nachrichten aus seiner Heimatstadt.
Zugleich schmeichelt sie ihm, weil sie ihn anhimmelt, sodass dann sehr, sehr schnell auch er ihr die Erlaubnis erteilt, schreiben zu dürfen. Und er schreibt ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch zurück.
Während Bettines Briefe ekstatisch und leidenschaftlich sind, antwortet Goethe kurz und knapp. Später, als der Dichter längst tot ist, schreibt sie über erotische Begegnungen, die es so wahrscheinlich nie gegeben hat.
So lass doch die Kühlung dich anwehen, sagte er und öffnete meine Kleidung. Ich ward rot. Er sagt, das Abendrot hat sich auf deine Wangen eingebrannt und küsst mich auf die Brust und senkt die Stirne drauf.
Inzwischen haben ihre Schwestern nach und nach geheiratet. Doch Bettine versucht, sich dem Mottenfraß der Häuslichkeit zu entziehen. Die für Frauen vorgesehenen Rollenmuster gefallen ihr gar nicht.
So viel Lebenskraft und Mut zu haben und keine Mittel, ihn anzuwenden. Mir überwältigt diese immerwährende, rastlose Begier nach Wirken auf die Seele.
Ihr Bruder Clemens bemüht sich lange vergeblich, sie mit seinem Lieblingsfreund und Schriftstellerkollegen Achim von Arnim zu verkuppeln. Erst mit 26 heiratet sie ihn, nachdem Achim versprochen hat, nie auf Goethe eifersüchtig zu sein. Wenig später reisen die Jungvermählten nach Weimar. Sie tafeln beim Dichterfürsten und feiern seinen Geburtstag. Dann aber gerät Bettine in einer Kunstausstellung mit Goethes Gattin aneinander.
Es heißt, dass Christiane der Bettine die Brille von der Nase gezogen habe, auf den Boden geworfen und Bettine hätte Christiane darauf eine toll gewordene Blutwurst genannt. Das war natürlich ein Eklat sondergleichen.
Goethe stellt sich auf die Seite seiner Frau und verbietet den Arnims sein Haus. Für Bettine das Unglück ihres Lebens. Sie hat nie aufgehört, an Goethe zu schreiben und um Vergebung zu betteln. Erst viel später, nach Christianes Tod, empfängt er sie wieder, um bald darauf endgültig mit ihr zu brechen.
Diese leidige Bremse ist mir schon viele Jahre sehr unbequem.
Die Ehe erweist sich für Bettine als Falle. In den nächsten Jahren wird sie völlig aufgesogen von der ständig wachsenden Familie. 7 Kinder bekommt sie, zunächst 4 Söhne, dann 3 Töchter. Aus Kostengründen zieht die Familie auf Achims Gut im abgelegenen Wiepersdorf. Wilhelm Grimm hat sie dort besucht.
Die Kinder werden fast wie Bauernkinder aufgezogen und laufen in Kitteln, deren Zeug die Bettine gewebt. Sie führt die Haushaltung selbst, hat alles Schwere, zum Beispiel gutes Kochen, leicht erlernt, hat aber keine Lust an diesem Wesen, daher wird ihr alles sauer und ist doch in Unordnung.
Es gibt viel Streit und quälende Geldsorgen. Die kleine Landwirtschaft wirft kaum genug ab, um eine so große Familie standesgemäß zu versorgen. Bettine leidet unter der Langeweile des Landlebens.
Das Schreiben vergeht einem hier, wo den ganzen Tag, das ganze Jahr, das liebe lange Leben nichts vorfällt, weswegen man ein Bein oder einen Arm aufheben möchte. Ich kenne kein Geschäft, das den Geist mehr angreift als gar nichts tun und nichts erfahren.
Schließlich zieht sie mit ihren Kindern zurück nach Berlin, während Achim in Wiepersdorf bleibt.
Arnim ist derjenige, der dann zum Landei wird und der diese besondere Existenz als Gutsherr, der aber selber schwer körperlich arbeiten dabei musste, schätzt, während Bettine die intellektuellen Anregungen der Großstadt einfach sucht. Also da sieht man nochmal, wie unterschiedlich die Charaktere eben doch waren.
Dennoch hat Bettine nie aufgehört, ihrem Mann Liebesbriefe zu schreiben.
Ich wollte, ich hing an deinem Hals und durfte nur dich ansehen bis in den Tod.
Als er 1831 mit 49 Jahren stirbt, ist sie zutiefst verzweifelt. Sein Tod wirkt allerdings wie eine Befreiung. Jetzt kann die Baronin Arnim endlich machen, was sie will. Sie hilft in den armen Vierteln der Stadt und sie schreibt ihr erstes Buch. Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Ein Briefroman, komponiert aus echten Briefen, die sie verändert und ergänzt durch Träume und Tagebuchnotizen.
Es wird im Grunde eine Art Epochenbuch, weil es die nachfolgende Generation richtiggehend elektrisiert.
Das Buch macht die 50-Jährige in ganz Europa berühmt. Jetzt ist es Bettine, die von enthusiastischen jungen Verehrern umschwärmt wird. Einer davon ist der Jurastudent Julius Döring, der sich leidenschaftlich in sie verliebt. Bettine erwidert diese Zuneigung, was aus dem Briefwechsel der beiden hervorgeht, den Wolfgang Bunzel gerade herausgegeben hat.
Liebe, was kann ich dir mehr sagen, als was ich selber gewahr werde in mir, wo ich dich schlafend sehe und mich zu deinen Füßen versunken in das Glück des Naheseins.
Es war tatsächlich eine Liebe, die durchaus auch erotische Züge hatte. Es hat den Austausch von Zärtlichkeiten, von Küssen gegeben, von Umarmungen. Und das bei einer Mitte 50-jährigen Frau, wir müssen das ja immer mit den damaligen Augen sehen, im Umgang mit einem jungen Mann, der 32 Jahre jünger war als sie, das hat natürlich etwas Anstößiges, fast Skandalöses an sich.
2 Jahre währt diese letzte Liebe, die Bettine übermütig vor anderen zur Schau stellt. Dann bricht sie den Kontakt abrupt ab, weil sich ihr eifersüchtiger junger Lover zu einer antisemitischen Entgleisung hinreißen lässt.
Juden gehören selbstverständlich zu ihrem Umfeld und jemand, der ihre Nähe sucht, der hat gewisse Spielregeln einzuhalten. Also da duldet sie solche Ausfälle nicht.
Auch ohne ihren Liebling kommt sie gut zurecht. Ihr Salon wird zum Treffpunkt der freien Geister. In der bleiernen Zeit des Vormärz empfängt Frau von Arnim ungerührt Liberale und Demokraten, pfeift auf Polizeistaat, Bespitzelung und Zensur. Nach 2 weiteren Briefbüchern über ihre Jugendfreundin Caroline von Günderode und ihren Bruder Clemens veröffentlicht sie eine Art Anklageschrift über die sozialen Zustände in Preußen. Dies Buch gehört dem König.
Und man muss einfach wissen, dass Bettine von Arnim tatsächlich im Briefwechsel mit Friedrich Wilhelm IV. Stand und sie möchte ihn dazu bewegen, dass er politische Reformen in die Wege leitet und dass er vor allem die Verelendung wirksam beendet.
Auch wenn sie als Goethes Kind eine gewisse Narrenfreiheit besitzt, geht die Schriftstellerin damit ein hohes persönliches Risiko ein. Ihr Armenbuch, ein Bericht über die Verelendung und ihre Ursachen, kann nicht mehr erscheinen, weil man ihr die Schuld am Aufstand der schlesischen Weber gibt. Bald darauf wird sie wegen einer Lappalie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die ihr Schwager Savigny, der preußische Justizminister, gerade noch abwenden kann. Bettine lässt sich dennoch nicht einschüchtern.
Sie war im Grunde auch sowas wie das soziale Gewissen Preußens. Sie prägt ihre Um- und Mitwelt durch persönlichen Einsatz als soziale und politische Vorbildgestalt. Sie kann sich vorstellen, ein Europa, in dem die Völker sich nicht bekriegen und in dem Minderheiten auch nicht mehr unterdrückt werden. Sie ist eine Visionärin, die uns auch die Aufgabe mitgibt, einiges von dem zu verwirklichen und nachzuholen, was wir bis heute nicht eingelöst haben.
Noch als alte Frau bleibt sie lebendig, wach und aufmüpfig. Sie mischt sich ein, provoziert, wirbelt, sprüht, bis sie in den letzten Jahren durch mehrere Schlaganfälle mehr und mehr verstummt. Bettine von Arnim stirbt am 20. Januar 1859 mit 73 Jahren im Kreis ihrer Kinder. Ihr Schwiegersohn Hermann Grimm schreibt nach ihrem Tod:
Sie brachte Licht in die Menschen und machte sie froh und zutraulich. Ich habe gefunden, dass bei Naturen ersten Ranges darin der letzte Grund ihrer belebenden Anziehungskraft liegt, dass sie den Wert des Daseins stärker empfinden, dass sie die Wichtigkeit der großen Gedanken, für die die Menschheit da ist, immer vor Augen haben und selbst in den der Erholung gewidmeten Momenten still daran weiterarbeiten.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Bettine von Arnim, die am 4. April 1785 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.